Wir starten heute mit einer neuen Predigtreihe Kirche träumen. Und ich weiß nicht, an was du denkst, wenn du diesen Satz hörst, Kirche träumen, welche Dinge da in deinen Kopf kommen, welche Gedanken, welche Ideen, welche Vorstellungen. Als die FEG Bad Schönborn hier von Menschen vor 24 Jahren gegründet wurde, war es ihnen wichtig, eine Orientierung zu haben. Und es gibt, ich weiß gar nicht, ob es genau von der Zeit oder ein bisschen später entstanden ist, einen Text, den die Gemeinde unser Traum genannt hat. Und dieser Traum, den steht auch an der Ansprechbar, also da ist so ein Ständer gleich rechts, wenn ihr vorne seid, könnt ihr den Traum mal gern mitnehmen und anschauen. Aber dieser Traum beginnt mit folgenden Worten, die ihr hier hinter mir mitlesen könnt. Da heißt es, wir haben einen Traum von dieser Gemeinde, von dieser Kirche, dass wir Gott nie aus den Augen verlieren, uns an ihm wie Kinder am Vater erfreuen, staunen, berühren und füllen lassen. Ich weiß nicht, welche Worte du wählen würdest, wenn du sagen würdest, das ist mein Traum von Gemeinde, das ist mein Traum von Kirche, so soll Kirche sein und das und jenes ist mir wichtig daran. Vielleicht ist es so, dass du einen Traum von Gemeinde gar nicht so positiv füllen würdest, vielleicht schlechte Erfahrungen auch mal mit Gemeinde gemacht hast oder dass du dran denkst, hoffentlich wird das jetzt mal kein Albtraum, was hier geschieht. Wenn man den Prognosen so glauben soll, die Uni Freiburg hat ja, glaube ich, vor 2 Jahren diese Studie gemacht und gesagt, immer mehr Leute verlassen eigentlich Kirche und das scheint so weiterzugehen und oftmals haben sie ja auch gute Gründe, warum sie das tun. Und trotzdem glaube ich, dass Menschen weiterhin so einen Traum von Gemeinschaft haben, so einen Ort der Sehnsucht sich wünschen, ganz besonders in diesen unsicheren Zeiten, in denen wir aktuell leben. Kann Kirche so ein traumhafter und sicherer Ort sein? Das biblische Buch Apostelgeschichte, das berichtet von den ersten christlichen Gemeinden, die entstehen und von einer traumhaften Kirche erzählt es. Lukas, ein Arzt und Reisebegleiter des Apostel Paulus, der erzählt, wie die ersten Gemeinden entstehen, welche Herausforderungen sie überleben und welche Chancen und Besonderheiten. Und es ist spannend, wenn ihr die Apostelgeschichte mal so durchlest, auf was ihr da trefft. Ihr trefft auf Probleme wie, es gab Konflikte, es gab Bedrohungen von außen, es gab Machtgerangel innerhalb der Gemeinden, es gab Berührungsängste, Glaubenszweifel, Missverständnisse, es gab Armut und auch Tod, also so Probleme, wie wir sie heute kennen. Aber die Gemeinde hatte auch ihre traumhaften Seiten. Die junge Kirche erlebte eine wirklich innige Gemeinschaft, ein tolles Miteinander, eine Anerkennung auch von anderen, auch von außen. Es gab gegenseitig man erlebte zusammen Zeichen und Wunder und Gottes Wirken hautnah. Und wenn Lukas diese Geschichten von den ersten Gemeinden oder gerade in Jerusalem der ersten Gemeinde, aber auch den anderen erzählt, dann stellt er uns als seinen Lesern eine Frage, nämlich wie soll Gemeinde, wie soll Kirche sein? Wie soll deine Kirche sein? Der Text, den ich heute Morgen euch mitgebracht habe, steht in Apostelgeschichte 4 und er malt die Christen in Jerusalem in einem besonders traumhaften Bild. Lukas malt das Bild einer Gemeinde, die Jesus in den Mittelpunkt stellt und ein Herz und eine Seele ist. Ich lese aus Apostelgeschichte 4 ab Vers 32. Da heißt es, die ganze Schar derer, die an Jesus glaubten, hielt fest zusammen. Alle waren ein Herz und eine Seele. Nicht ein einziger betrachtete irgendwas von dem, was ihm gehörte, als sein persönliches Eigentum. Vielmehr teilten sie alles miteinander, was sie besaßen. Vollmächtig und kraftvoll bezeugten die Apostel, dass Jesus der auferstandene Herr ist. Und die ganze Gemeinde erlebte Gottes Gnade in reichem Maß. Lukas berichtet hier von einer Gemeinde, die ein Herz und eine Seele ist. Und wenn jemand Not leidet, ja, dann verkauft jemand seinen Besitz und dann wird diesem Notleidenden unter der Situation geholfen. Also diese Gütergemeinschaft nennen wir das ja. Es ist spannend, dass die Christen das machen und bestimmt hat diese Gütergemeinschaft auch zu ihrem engen Zusammenhalt beigetragen. Aber es ist jetzt nichts, was irgendwie ein Gebot wäre im Neuen Testament. Spannenderweise ist es die einzige Gemeinde, die in Jerusalem, die diese Gütergemeinschaft lebt. Und zum Beispiel das 10. Gebot sichert ja auch explizit den Besitz, wenn man sagt, du sollst nicht begehren, was deinem Nächsten gehört. Wir können uns also fragen, wie kommt diese Gemeinde dazu, als Herz und eine Seele in allem Zusammenhalt auch zu sagen, wir legen unseren Besitz zusammen. Genau wissen wir es nicht. Wir können nur spekulieren. Vielleicht nahmen die Gemeindeglieder Jesu Worte zum Thema Geld oder seine Begegnung mit dem jungen, reichen Mann zum Anlass, bewusst keine Schätze auf Erden zu sammeln. Oder sie erinnerten sich ans Alte Testament und diese Aufforderung, dem Armen zu unterstützen und sagten, das machen wir ganz besonders effektiv, indem wir eben unseren Besitz zusammenlegen. Oder es könnte auch sein, dass die Erwartung der baldigen Wiederkunft Jesu, also die ersten Christen, die haben ja gedacht, Jesus, der ist ein paar Tage, eine Woche, einen Monat, also der ist kurz vor der Wiederkunft. Was lohnt es sich jetzt da irgendwie irdische Schätze zu sammeln, wenn Jesus doch bald wiederkommt? Vielleicht war das auch eine Motivation, nicht am Besitz festzuhalten, sondern gemeinsam ihn zu teilen. Wie dem auch sei, der Zusammenhalt hat auf jeden Fall, also den Zusammenhalt hat das gestärkt und die Not hat es massiv gelindert. Und im Text heißt es dazu, Vers 34, es gab unter ihnen auch niemand, der Not leiden musste, denn wenn die Bedürfnisse es erforderten, verkaufte diejenigen, die ein Grundstück oder ein Haus besaßen, ihren Besitz und stellten den Erlös der Gemeinde zur Verfügung, indem sie das Geld von den Aposteln vor den Aposteln niederlegten. Davon wurde dann jedem das zuteil, was er nötig hatte. Und jetzt kommt ein konkretes Beispiel eines Mannes, wie das aussehen konnte. Vers 36, einer von denen, die den Bedürftigen in dieser Weise halfen, war Josef, ein Levit von Zypern, den die Aposteln Barnabas nannten. Barnabas, wörtlich Sohn des Trostes oder einfach derjenige, der andere ermutigt. Und dieser Josef verkaufte ein Stück Land, das ihm gehörte und stellte das Geld, das er dafür bekam, der Gemeinde zur Verfügung, indem er es vor den Aposteln niederlegte. Dieser Barnabas macht seinem Namen alle Ehre. Er verkauft das, was er hat, um den Armen damit zu helfen. Und die Spende an die Gemeinde und an die Menschen wird zur Ermutigung für andere. Und ich finde, es gibt so drei Bereiche, wo Josef ein großes Vertrauen zeigt. Das erste ist, er vertraut auf einen großen Gott. Er hat ein starkes Gottvertrauen. Er bezieht sein Vertrauen und seinen Trost nicht aus seinem Reichtum, sondern aus dem Trost Israels, also aus Jesus Christus. Josef weiß, ich bin ein Beschenkter und weil ich beschenkt bin, kann ich auch weiter schenken. Frei abgeben kann ja nur derjenige, der seine Sicherheit nicht von seinen Zahlen auf dem Kontostand oder von seinem Kontostand abhängig macht, sondern der die Freiheit hat zu sagen, weil Gott mich versorgt, kann ich auch weitergeben. Das ist also das Erste, er vertraut Gott. Und das Zweite, was ich bei ihm sehe, er hat Vertrauen in die Sache. Gemeinde ist Gottes Projekt für Josef und er weiß, wenn ich hier meinem Nächsten unterstütze, dann unterstütze ich die Sache Gottes. Und das ist gut und das ist richtig. Und dieser Josef, der kommt auch später in der Apostelgeschichte vor, also nicht nur hier einfach, sondern ein paar Mal. Er unterstützt die Christen in Antiochia, er ist ein Reisebegleiter von Paulus und eben an anderer Stelle lebt er eben auch das, was er hier durch seine gute, große Spende deutlich macht. Also er hat nicht nur Vertrauen in Gott, er hat Vertrauen in die Sache. Und das Dritte, finde ich, was ich bei Josef sehe, er hat Vertrauen in die konkreten Verwalter. Es steht ja hier, das, was er macht, er verkauft was, er nimmt den Erlös und gibt ihn der Gemeinde und dann heißt es, er legt ihn den Aposteln vor die Füße. Das ist so eine Formulierung, Besitz geht über, jetzt eben in das Allgemeingut der Gemeinde und der Gemeinschaft und jetzt wird das eben an die Armen verteilt. Also Josef hat Vertrauen, die Apostel, die werden unsere Spenden, meine Spende schon verantwortungsvoll verwalten und gut damit umgehen. Und ich glaube, wir brauchen diese drei Schritte heute auch. Also jeder, der heute sagt, ich gebe was ab, der muss einmal vertrauen, auch wenn ich was abgebe und was mich was kostet, Gott wird mich trotzdem versorgen. Das ist das eine. Und das zweite ist, ich muss auch Vertrauen in die Sache haben und sagen, ja, ich glaube, das, was diese Gemeinde, diese Hilfsorganisation, diese Menschen damit machen, das ist was Gutes. Und das dritte ist, ich muss auch vertrauen, dass natürlich die Menschen oder die das verwalten, die mit diesen Spenden dann umgehen, das auch verantwortungsvoll machen. In der ersten Kirche war das so, dass sie so einen engen Zusammenhalt erlebten, ein Herz und eine Seele waren, dass sie sogar bereit waren, das am Geldbeutel zu zeigen. Ich meine, man sagt ja schnell, wir gehören zusammen, aber deutlich, was wir glauben, wird oft daran, wie wir auch mit unserem Geld umgehen. Und in gewisser Weise habe ich überlegt, erleben wir das ja als Gemeinden auch heute. Es gibt ja auch heute Dinge, die wir gemeinsam finanziell tragen. Das Gemeindehaus wurde gebaut, weil Menschen gesagt haben, wir finanzieren das zusammen. Wir stehen dahinter. Wir bezahlen das Haus und seine Kosten. Oder wir stellen Hauptamtliche an, einen Pastor, einen Referenten. Wir finanzieren auch diese Stelle mit. Oder wir unterstützen gemeinsam missionarische Projekte oder diakonische Projekte. Das macht keiner allein, das machen wir gemeinsam, weil wir gemeinsam mehr bewirken können als allein. Wir als FEG, wir leben eben auch davon, was ihr, was wir als Mitglieder, als Freunde geben und spenden und freiwillig. Deshalb laden wir ja auch in jedem Gottesdienst mit diesen Kollektenbeuteln dazu ein und sagen, wenn ihr euch mit Beteiligten wollt, dann könnt ihr das hier tun. Und jetzt ist die Frage, die in Jerusalem, die haben ja voraussichtlich fast alles zusammengelegt. Es gibt die Vermutung, dass es nicht immer alles war, aber schon grundsätzlich sagt man, man hat eine Gemeinschaft, wo Not ist, wird zusammengetragen. Wie ist das heute? Wie viel sollen wir heute abgeben? Und ganz viele Christen, die machen das so, die orientieren sich an dem, was wir vom Alten Testament kennen, dem biblischen Zehnten. Jetzt ist es so, dass die Israeliten damals den ganzen Tempel und die Priester und die Leviten bezahlen mussten und haben dafür 10% ihres Ertrages vom Feld oder was sie so verdient haben, eben dann an den Tempel, die Stiftshütte, weitergegeben. Und damit wurde eben dieser Gottesdienst in Israel, der Tempeldienst, alles ermöglicht. Jetzt ist es so, dass im Neuen Testament diese Vorgabe nicht wiederholt wird und gesagt wird, so musst du es machen. Wenn Jesus über Geld spricht, dann ist es entweder kritisch, dass er die Armen unter den Blick nimmt und sagt, wehe euch Reichen, wie ihr damit umgeht, das ist nicht gut. Oder dass er zum Beispiel jemanden wie die arme Witwin als Beispiel nimmt, die auch schon das gibt, was aus ihrem Notwendigen eigentlich hinaus alles gibt und ihren letzten Groschen spendet. Paulus fordert die Gemeinden auf und sagt, für Gemeinden, die es notwendig haben, unterstützt sie, legt einen Teil eures Geldes zurück. Und als eine Sammlung in Korinth mal ziemlich schleppend anläuft, da kommt gerade diese Gemeinde in Jerusalem in finanzielle Not, die hier die Gütergemeinschaft macht, also das ist ein paar Jahrzehnte später, etwas später, da schreibt Paulus an die Korinther folgende Worte zum Thema Sammeln für diese andere Gemeinde. Denkt daran, sagt er da, 2. Korinther 9, denkt daran, wer wenig sät, wird auch wenig ernten. Und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Und was Paulus hier deutlich macht, ist, dass auf jeder Gabe von allem, was du abgibst, eine Verheißung liegt. Gott beschenkt, wer verschenkt, könnten wir auch sagen. Und ich habe von einem Kollegen mal die spannende Geschichte gehört, weil man als Gemeinde ja immer überlegt, wie gehen wir denn weise und sinnvoll mit unserem Geld um. Und da habe ich die Geschichte gehört, wie Gott ihm und seiner Gemeinde eine große Finanzlektion gelehrt hat. Und zwar wollte diese Gemeinde nach längerer Zeit mal wieder nach außen gehen und hat überlegt, wie machen wir das? Und haben gesagt, wir wollen eine Themenreihe machen und wir laden dazu einen bekannten Redner ein. Und wir werden sicherlich viele Gäste und Freunde und über die Gemeinde hinaus auch Leute damit erreichen. Und jetzt war das so, als sie dann in das Gespräch mit diesem Redner kamen, da hat er eine astronomisch hohe Gage verlangt. Und die haben sich gefragt, also können wir uns als kleine Gemeinde das erlauben, so viel Geld auszugeben für einen Abend und wer weiß, wie der dann wird und wir müssen es ja auch irgendwie finanzieren, ist ja klar. Schließlich hatte man darüber wochenlang gestritten und kam aber dann zu dem Ergebnis, die Befürworter haben sich knapp durchgesetzt und gesagt, okay, wir wagen das jetzt, wir investieren das, wir geben das jetzt aus. Als dann aber der Vortragabend kam, da waren viele von denen, die das entschieden haben, doch nervös und haben gedacht, naja, wir geben zwar hinterher Kollektenbeutel rum, aber ja, mal sehen, wie viel da wieder reinkommt, wie viel wir gut machen. Und als der Abend dann zu Ende war und die Kollekte gezählt wurde, da haben alle zur Verblüffung festgestellt, dass sie das Zehnfache von dem in der Kollekte hatten, was sie an Gage für den Redner ausgegeben haben. Und ich finde, da wird so ein Prinzip deutlich, dass Gott sich eben nicht lumpen lässt. Das ist ja das, was Paulus sagt, wer reich sät, der wird reich ernten. Viele Christen, die haben sich diese 10% Spendenhöhe vom Alten Testament so als gute Richtlinie für sich und als Orientierung übernommen. Und manchmal ist es so, dass Menschen auch mehr geben können und das gern tun. Und manchmal gibt es auch finanzielle Notsituationen, wo Menschen das nicht geben können. Es hängt also viel von der persönlichen Situation ab. Ich denke, gerade weil Gott oder weil im Neuen Testament eben nicht eine gewisse Prozentzahl wiederholt wird, ist es die Aufforderung an uns, auch immer wieder zu überlegen, was kann ich eigentlich abgeben? Ist es viel oder ist es wenig? Paulus gibt dazu den Korinthern im nächsten Vers dann eben auch einen Ratschlag, also noch im Zusammenhang mit dieser Spende an Jerusalem. Da sagt er, jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte und soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Wie kann das konkret aussehen? Ich kann jetzt schlecht das Beispiel von anderen Leuten erzählen, wie die das machen. Ich weiß es ja nur von mir. Ist ja so, in Deutschland redet man ja oft nicht so viel über Geld. Wir machen das als Familie auch so. Wir orientieren uns als am 10. Es geht ein Teil eben durch einen Dauerauftrag monatlich an die Gemeinde. Das ist ja bei uns so, dass es dann eine Freundesnummer gibt und dass dann eben darüber die Spenden verwaltet werden und eigentlich nur der Kassierer wirklich weiß, welche Nummer, welche Person ist, wenn er nachschaut. Also ich weiß nicht, ob Markus da viel nachschaut. Ich als Pastor weiß es nicht. Ich will es auch gar nicht wissen, weil wir eben auch wollen, dass Menschen aus Freiwilligkeit und Überzeugung heraus eben die Gemeinde unterstützen. Wir unterstützen also mit einem Teil unseres Zehnten sozusagen die Gemeinde. Dann haben wir ein Patenkind in der Dominikanischen Republik, was wir unterstützen. Wir haben einen befreundeten Missionar in Japan und es gibt so ein paar Hilfsorganisationen, die wir auch mit einem kleinen Betrag monatlich unterstützen. Und immer, wenn die Not groß ist oder wenn es ein gewisses Projekt gibt oder wenn wir eine Situation erleben, wo wir merken, da ist Not, dann spenden wir auch immer wieder einzeln mal höhere Beträge, weil wir eben nicht nur ein, jetzt ist mein Gewissen beruhigt, jetzt habe ich einen Betrag festgelegt, aus den Augen, aus dem Sinn, sondern weil es mich dann neu herausfordert und bewegt zu sagen, das Anliegen ist es wert, extra unterstützt zu werden. Das ist so, wie wir das machen. Und ich finde spannend auch, wie Jesus das macht, als er mit seinen Schülern unterwegs ist. Als Jesus mit ihnen da fast 2,5, 3 Jahre durchs Land zieht, da stellt er ihnen einmal im Rückblick am Ende der Zeit die Frage, Lukas 22, habt ihr jemals Mangel gehabt? Und alle antworten wie aus der Pistole geschossen, niemals. Wir haben niemals Mangel gehabt. Und das eben nach 3 abenteuerlichen Jahren, wo sie von Hand in den Mund leben und keine feste Bleibe hatten. Immer wieder machen die Jünger die Überraschung, dass Jesus eben kein Mr. 10% ist, sondern ein Mr. 100%. Gott will ja nicht nur einfach den Zehnten von uns, sondern er selbst gibt 100%. Er schöpft aus dem Vollen. Jesus, wenn der Wunder macht, Wein, als er Wasser zu Wein verwandelt, da ist es Wein im Überfluss in Kana. Als er die berühmten 5000 speist, da haben sie alle mehr als genug im Überfluss. Und wenn wir in der Bibel lesen, dass Gott uns durch Jesus erlöst hat und damit zu seinem Eigentum gemacht hat, dann wird ja irgendwie deutlich, wenn wir schon Gott gehören, dann gehört natürlich auch das, was er uns schenkt, Gott. Wir gehören zu Gott. In dem Moment, wo ich spende, da sage ich eben, ich vertraue nicht nur meinem Geldbeutel, meinen Finanzen, dass sie mich versorgen. Nein, ich vertraue, dass Gott um mich weiß und mich versorgt und für mich da ist. Aber dieses Abgeben, das fällt uns manchmal nicht so einfach, weil in dem Moment, wo wir Geld abgeben, geben wir ja so ein bisschen Sicherheit eben auch weg. Und ich glaube, der Traum von Kirche kann uns helfen. Ich glaube, dass wir im Miteinander und in der Gemeinschaft dieses Gottvertrauen einüben können, dass Gott derjenige ist, von dem wir alles erwarten wollen. Davon können wir uns anstecken lassen, von dieser Vision Gottes für die Welt ein Herz und eine Seele zu sein und sich gemeinsam einzusetzen und einzuüben, ihm zu vertrauen und die zu unterstützen, die in Not sind. Ich träume von einer Kirche, die anderen in der Not beisteht und sie unterstützt. Wie kann das konkret aussehen? Es gibt viele Möglichkeiten, aber ich habe gedacht, es wäre schön, wenn die Predigt jetzt auch mit einer konkreten Einladung, mit einer Möglichkeit endet, wie das und was das so sein könnte. Dazu habe ich ein kleines Video mitgebracht und die Judith wird danach noch kurz was dazu sagen. Amen und Film ab.